Vorlesung Fabian 21. Mai.
Administrative Sachen. Es steht zwar zumindest schwört, dass alle dafür Zuständigen an allen Ecken im Netz, aber noch einmal zur Sicherheit, und wenn ich so viele Mails kriege, wo die Sekretärin immer sagt, warum beantworten Sie das? Die Prüfung ist am 25.06. Der zweite Termin ist am 1. Oktober. Also wie immer am 1. Oktober. Und der ist in dem Fall der 1. Oktober. Ich werde in der letzten Stunde ein bisschen versuchen, mit Ihnen das, was mir als Kernzüge dessen, was ich gesagt habe, ist selbst erscheint, falls mir das gelingt, das tun. Das heißt, da empfiehlt es sich zu kommen. Und was Sie auf jeden Fall als Prüfungskompetenz brauchen, ist ein wichtigeres Werk, das Sie gelesen haben. Ja? Also nicht irgendeinen kurzen Text oder sonst etwas, sondern irgendwas. Habe ich hoffentlich alles gesagt. Wenn wir schon bei Mails und bei Fragen sind, erlaube ich mir, von Ihnen einen Ratschlag für zu machen. Serienmails an Professoren. Wollen Sie mein Zweitprüfer sein im September? Wir machen einen schlechten. Ja, also ich würde das wirklich, das tut sich jetzt ein bisschen einbürgern. Das würde ich nicht empfehlen. Ja, ich würde empfehlen, erstens einmal sich jemanden auszusuchen, den man ein bisschen besser kennt, und zwar konkret ist der Ort dafür das Seminar. Und ich würde empfehlen, so jemandem eine Mail zu schicken. Ich habe bei Ihnen ein Seminar ausgemacht, Sie haben mich mit Punkt genotet. Ich werde in den nächsten Tagen, können wir es auch anders formulieren, bei Ihnen in der Sprechstunde vorbeischauen und Sie fragen, dann kann sich der darauf einstellen. Also die Serienmails, das ist wirklich eine bisschen eine selbstzerstörerische Strategie, weil man kennt den Namen nicht und die Prüferei ist meistens lästig und das Terminproblem geht meistens am Zweitprüfer aus. Gut. Nachdem ich Ihnen also Ratschläge fürs Leben gegeben habe, wollen wir uns wieder dem Scheinleben der Literatur zuwenden, nämlich der nächsten Bühnenarbeit, die Jelinek, der Clara S., einer musikalischen Tragödie. Clara S., das ist die Gattin des Komponisten Robert Schumann, ihrerseits auch eine Musikerin, allerdings eine Virtuosin, und über diese Ehe werden wir einiges hören in dem Stück. Interessant ist, dass sie es wieder wie ihre Nora in sehr künstlichen 20er Jahren positioniert hat. Es kommt tragend eine Figur vor, die damals insofern eine Renaissance hatte, weil auch die Malerin Tamara Lepitzka eine Renaissance hatte und das Stück in Tamara Lepitzka-Kostümen gespielt wird. Sagt Ihnen der Name Tamara Lepitzka was? Ja, Sie sehen die ja haufenweise, es war im Kunsthaus eine Ausstellung. Das ist also eine Frau, die die Rennwagenfahrende Frauen gemalt hat, die Skifahrende Frauen gemalt hat, eine Art Deco-Künstlerin, die sehr stark partizipiert hat an dem Klischee der neuen freien Frau der 20er Jahre. Und die hat interessanterweise auch den Gabriele D'Annunzio gemalt und schreibt in ihren Memoiren, wie der versucht hat, ihre Schlafzimmertür aufzudrücken. Da wissen wir also schon, wer das war. Gabriele D'Annunzio war ursprünglich ein spätromantischer italienischer Dichter, der nicht mit den Futuristen mitgegangen ist, der sich aber gewandelt hat, der zum Flieger geworden ist, der einen starken Hang zum Machismo hatte. Eine seiner Aktionen, die uns Österreicher berührt, ist, dass im Jahr 1917 Gabriele D'Annunzio mit dem Flugzeug über den Stephansplatz geflogen ist, kleine Kärtchen abgeworfen hat, wo drauf steht: Liebe Wiener, Gabriele D'Annunzio war hier, ich hätte auch Bomben werfen können. D'Annunzio hat nach 1918 eine Privatarmee gegründet und mit selbiger hat er Fiume besetzt und es ungefähr 8 Monate lang beherrscht. Also vom spätromantischen Dichter zum Flieger, zum Söldner, zum Haudegen, mit Mussolini hat er sich überworfen, das heißt, seine Karriere als Faschist ist dann nach einiger Zeit abgebrochen. Es gibt Verfilmungen seiner Romane, aber ansonsten ist er heute eigentlich relativ vergessen. Sie gruppiert sozusagen am Hofstaat des D'Annunzio, der ja lange nach der Clara Schumann gelebt hat, eine Collage von verschiedenen Figuren aus verschiedenen Zeitaltern, die Clara Schumann, eben eine Klaviervirtuosin, hat eine kleine Tochter Maria und die wird am Klavier gequält. Also das Klavier ist sozusagen ein Ort, an dem Weiblichkeit beschädigt wird. Die Clara hat sehr multiple Rollen und hat ein sehr komplexes, mit diesen Rollen in Zusammenhang stehendes Begehren. Sie ist eine Frau, ich glaube, sie ist eine Virtuosin. Als Virtuosin spielt man Fremdes. Ja? Sie ist eine Komponistin. Eine Komponistin will passiv gespielt werden oder sie will sich selbst spielen. Sie ist eine Gattin und sie ist eine Mutter. Sie will den Ruhm. Die ganze Welt soll ihr Inland werden, aber der Wunsch ist eigentlich, mit dem Wunsch kommt sie nicht rüber bei uns. Ja? Das heißt, es gehört zur Konstruktion der Figur, dass sie den Wunsch hat, dass sie den Wunsch gleichzeitig zurückzieht und dass sie das eigene Zurückziehen des Wunsches in den Geschlechterkampf, der in diesem Stück tobt, hineinbringt. Mein Vater, sagt sie einmal, hat die männliche Vorstellung von Genie in mich hineingehämmert. Und mein Gatte hat sie mir gleich wieder weggenommen, weil er sie für sich selber gebraucht hat. Also Clara war eben nicht das Genie, Clara war die Virtuosin und Robert war das Genie, das allerdings kräftig dekonstruiert wird. Die sinnliche Lisa antwortete übrigens darauf auch eine der Frauen am Hofstaat des Gabriele D'Annunzio, warum denn immer gleich selbst komponieren? Es gäbe so viele Kompositionen, da könne man doch Würfel wühlen wie ein Trüffelstein. Das heißt, die stellt das sozusagen in Frage. Und wir sind jetzt vor einer doppelten Frage. Ist der Wunsch, etwas Originelles zu machen, ein anthropologisch in uns verankerter Wunsch, dessen Erfüllung den Frauen versagt wird? Ist es ein Wunsch, den die sinnlich begehrende Frau nicht hegt? Das werden wir ein bisschen bei Otto Weininger wieder einmal. Oder ist es ein Wunsch, der im Zuge des Geschlechterkampfs den Frauen abhanden gekommen ist und wo es eben Frauen gibt, wie die Luisa, die sich mit den Männern arrangieren, die diesen Wunsch zurückweisen. Es ist also so wie in den Ausgesperrten ein Dialog über die romantische Konstruktion des Genies, über die Theorie des Sublimierens und über die Gender Roles, die mit diesem Konzept verbunden ist. Die Clara sagt einmal, meine Intensität als deutsche Pianistin kommt ausschließlich aus einer heftigen, anfänglichen Kindheitsdissonanz. Das würde ich also zu diesem Diskurs über das Genie, ob das Genie jetzt reproduktiv sein kann oder zwingend schöpferisch ist, hineinnehmen. Das Genie, das ist auch etwas, worauf Thomas Bernhard gleichzeitig viel Wert gelegt hat, ist das Produkt einer frühkindlichen Traumatisierung. Die Clara wendet sich, obwohl sie diesem Wahn verfallen ist, mehrmals gegen den Wahn der Selbstverwirklichung mit dem Argument, die Frau bezahle das. Es zahlt die Künstlerfrau. Ist sie ebenfalls Künstlerin, verfaulen die Glieder einzeln bei lebendigem Leib unter der Kunstproduktion des Mannes. Und mit diesem Argument wird sie eine der zahlreichen managenden Künstlergattinnen. Ich glaube, die populärste war die Einzi Stolz, die irgendwie, ich weiß es nicht, ob es bei der etwas zurückzustellen gab, wo sie eine Biografie geschrieben hat, eine Autobiografie, die sie meine Unkenntnis gestellt, aber die hat ihn einfach zu einem internationalen Komponisten gemacht. Hier, diese Frau hat ein Gehör scharf wie eine Rasierklinge und schwankt daher ständig. Was bin ich? Bin ich die, die selber etwas produzieren will? 8 Schwangerschaften dichtet ihr die Jelinek an, das ist sicherlich nicht gestimmt bei der historischen Clara S. Bringe ich die Managerin meines Gatten. Ihr Resümee ist, die geschlechtliche Seite ist es, die uns alle umbringt. Das ist fast ident mit dem, was noch einmal zeitgleich Thomas Bernhard seine männlichen Protagonisten sagen lässt. Also das ist ein männlicher Satz. Es gibt eine chthonische Falle. Das chthonische ist das Erdverbundene. Und diese chthonische Falle zerstört die künstlerische Produktivität. Bei Bernhard ist das eine Erkenntnis, die er seine Männer nach langer Zeit gewinnen lässt. Und hier ist es eine Frau, die das hat. Eine Frau übrigens, die sich inspiriert an den Studien der Ria Endres über die wahnhaften Frauenbilder des Thomas Bernhard. Die größte Angst des Mannes sagt sie einmal, Endres paraphrasierend, ist die Angst vor der Natur und die Angst vor der Frau. Das, was sozusagen die Lösung bringen sollte, das ist eben das Komponieren und das ist ihr verboten. Also in der Ordnung des Textes, will sie das Männliche komponieren, durfte ich nie selber. Das selber ist eigenartig, weil komponieren durfte ich nie, hätte ja gereicht. Obwohl ich es doch so sehr wollte. Ihre Söhne sind alle missraten. Sie sind irre und der allerirrste ihrer Söhne will komponieren. Und sie selbst sagt, es sei ohne dies alles schon da, alle Produktivität, die angestrebte männliche und die angestrebte weibliche würde scheitern. Der Gedanke an Künstlertum als Lebenszweck begann rasch, die Welt wurde mein Element, weil ansonsten verlässt die Frau sie ja ohne Spur. Also es geht ums die Welt zu markieren, eine Spur zu hinterlassen, sehr, sehr angedeutet, frage ich mich, ob wir hier nicht in einer Auseinandersetzung, in einer ganz anderen Auseinandersetzung, in einer Auseinandersetzung mit dem Tod sind. Das heißt, ob wir wirklich bei Werk sind oder ob es nicht metaphorisch die Frage nach etwas Unsterblichem ist, was die Virtuosin Clara S., wie gut auch immer sie gespielt hat, nicht hatte, was wir von der Clara Heskill haben, von der kann man schöne CD-Ziegel kaufen, aber bei Clara S. nicht. Die Frage der unterdrückten weiblichen Produktivität der künstlerischen war damals eine ungeheuer im öffentlichen Diskurs vorhandene. Germaine Greer eine amerikanische Feministin hat einen dicken Wälzer über verhinderte Frauen in der Malerei geschrieben. Das wurde dann später von Camille Paglia relativiert und das ist eine der Scheidelinien zwischen dem Feminismus und dem Postfeminismus. Dass eben zu Paglia die Frauen nicht die Pyramiden gebaut hätten, was aber nichts bedeutet für die moderne Frau, weil die in das System der Moderne eingeklinkt sei. Wesentlich und für mich ein bisschen im Zusammenhang mit dem Fall Clara S. ist die Geschichte der Alma Mahler Werfel. Alma Mahler, Gropius, Werfel, befreundet mit Kokoschka, Thornton-Wilder und ich weiß nicht wem. Gibt unzählige mittlerweile Romane, Bücher, Biografien, Theaterstücke über sie. Und da gibt es eine zentrale Geschichte in ihrer Ehe mit Gustav Mahler, das Alma komponiert hat. Ihre eigentliche Aufgabe war, Gustav, der in seinem Komponierhäuschen in dem Haus am Salzkammergutsee, weiß jetzt nicht an welchem gesessen ist. Bitte?
Am Wörthersee.
Am Wörthersee war es, danke. Wenn er wieder ein paar Seiten fertig gehabt hat, hat er die so unten durchgeschoben und sie hat das kopieren dürfen müssen. Und er hatte einen sehr eindringlichen 15-seitigen Buch, den sie mehrfach in einschlägigen Publikationen abgedruckt finden, geschrieben, dass es eben lächerlich ist, wenn es zwei komponierende Maler gibt und dass es nicht ihre Aufgabe sei, sehr, sehr viel mit Koseworten verbunden und Ähnlichem. Wie weit sie tatsächlich eine unterdrückte Begabung ist, kann ich aufgrund von schlechten Ohren nicht sagen. Manfred Schneider, ein deutscher Germanist, der auch Musiker war, allerdings Jazzmusiker, Saxophonspieler, meint, ihre Lieder seien ausgezeichnet. Sie sind auf CD jetzt vorhanden. Wir haben eine feministische Musikwissenschaftlerin an der Alban-Berg-Hochschule und die hat sich um eine anständige Aufnahme gekümmert. In jedem Fall sitzt diese Argumentation auf einer zeitgeistigen Schiene. Frauen dürften keine Chemies sein, wobei Jelinek ein Element von Komik hineinbringt. Im Grunde haben wir allmählich ein Inventar frustrierter Formen weiblichen Begehrens und eine ironische Reflexion. Wir haben das apollinische Begehren zu schaffen mit dieser Kritik an Bernhard durch Endres. Wir haben das reale mütterliche Begehren. Ihre Tochter ist ihr gleichgültig, so wie der Nora ihre Kinder gleichgültig sind. Sie dressiert sie, aber sie liebt sie nicht. Und wir haben das ins Apollinische hinübertransportierte weibliche Begehren, die Musenmutter, und das hat sie. Sie ist also eben die mütterliche Begleiterin ihres kranken Mannes, ist aber auch mit dieser Rolle nicht zufrieden. Also es werden alle möglichen Konstellationen angespielt. Es gibt eine kurzzeitige Identifikation der Protagonistin damit und dann verwirft sie sie. Sie sei im sakralen Raum der Genialität ihres Mannes geopfert worden. Und dann ist sie eben noch Virtuosin, aber die Virtuosin hat kein Begehren. Sie ist eine Puppe, wie die Olympia in Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach, die man aufzieht. Und dann hat sie noch das Begehren nach Unsterblichkeit. Ein sozusagen eigenes, reales, sexuelles Begehren wird ihr nicht zugeschrieben. Sie ist das Objekt einer extrem lächerlichen Begierde des Gabriele D'Annunzio, bei dem schon nichts mehr funktioniert und wo ungeheure Rituale und Pharmazeutika und Ähnliches notwendig ist. Aber der D'Annunzio unterstellt ihr ein Begehren, ein wieder einmal von Otto Weininger hergeholtes, Weininger muss sie sehr ausführlich konsultiert haben, hergeholtes Begehren, die Frau sei ein Nichts, das nämlich, Zitat, eine unersättliche Gier hat, die der Mann nie befriedigen kann. Die Folge Angst. Man muss das Weib deshalb zu etwas Ekelhaften, womöglich gar Verwesenden machen, damit es einem graust. Also, das heißt, der Frauenheld fühlt sich überfordert von einem Begehren, das er auf einer rein textlichen Ebene der Frau zuschreibt, und meint, dass man das Weib zu etwas Ekelhaftem verwandeln müsse. Mir ist das deswegen wichtig, weil die Verwandlung des Weibes zu etwas Ekelhaftem passiert ja mehrfach bei ihr. Etwa in Lust. Und diese ungeheure Mechanik, in der sie ihre Figuren gelegentlich den Geschlechtsakt absolvieren lässt, kann man als eine Mechanik, die ihre Erläuterung in dieser Weininger Paraphrase findet, sehen. Ja, also in dieser eigenartigen Zwangsvorstellung von einer unersättlichen Gier des Weibes. Der D'Annunzio, der eben ein berüchtigter Womanizer ist, hat versprochen, die Kompositionen des allmählich wahnsinnig werdenden Robert Schumann zu fördern. In Wirklichkeit will er aber nicht den Mann fördern, sondern er will die Frau. Und er hält sich nicht an sein Versprechen. Da gibt es wieder eine interessante Misskonstellation des Begehrens. Das ist ein ganz gigantisches, sich ständig schreiend artikulierendes Begehren. Gleichzeitig ist er aber ziemlich impotent. Sie schützt sich vor diesem Begehren mit dem Hinweis auf ihre Mutter- und Künstlerschaft. Das heißt, das sind zwei Faktoren, die abtörnen sollen. Ein Klischee, wo sie das erste nur einmal verwendet, das zweite öfter. Aber der D'Annunzio hat einen wunderbaren Tipp, der wirklich fast aus einer fantasievollen amerikanischen Fernsehserie kommen könnte. Er will Künstlerinnen besitzen, bevor diese sich dem Publikum hingeben. Und das ist eine extrem stark sexualisierte Vorstellung von Kunst und Frau. Ja, also was da alles ineinander fließt bei diesem eigenartigen, impotenten Pansexualisten, der gleichzeitig immer wieder faschistische Zwischensätze macht, die teils von dem Futuristen Marinetti stammen, teilweise vom Duce selbst. Wodurch wird ein Land berühmt, etwa durch seine Söhne? Das sind Phantasmen, die wir eben aus den präfaschistischen und aus den futuristischen Manifesten kennen. Real ist der Geschlechterkampf ganz im Gegensatz zu diesem männlichen Bild, das wir in den Liebhaberinnen kennengelernt haben, ja vielleicht spiegelbildlich, wo die Frau ihre Produktivität einsetzt, um den Mann, das sagen wir einmal, zu motivieren, sie zu heiraten und ihr eine Versorgung zu sichern und ähnliches, dreht sie diesen Spieß um, sie unterstellt ihrem Mann das Schwängern als eine Strategie, die Konkurrenz auszuschalten. Also das Bild ist, da ist die begabte Frau mit dem Begehren des Spurenhinterlassens, der Unsterblichkeit, und da kommt, wenn wir es jetzt, wie das bei Weininger ist, nicht mit der Mann und die Frau, sondern mit M und W, mit dem weiblichen und dem männlichen Prinzip machen, und da kommt das männliche Prinzip und untergräbt sozusagen diese Möglichkeit zur Unsterblichkeit, indem es schwängert. Das hat einen durchaus realen soziologischen Untergrund. Das ist ganz interessant, dass in dem amerikanischen flexiblen Bildungssystem eine zentrale Frage, kommen Frauen hinein oder nicht, die ist, werden sie, es wird gerade in einem Film humoristisch angespielt, in einem britischen allerdings, werden sie mit 16, 17 geschwängert, werden sie schwanger oder nicht, wie heißt der Film, es ist ein Mädchenvorname? Juno, ja, genau. Also diese Juno-Frage ist eine sehr reale Frage. Bei uns kommt das nicht so rüber, bei uns wird das angeblich anders gesehen. Und die zweite Verweigerung, die Sie ihm vorwirfen, ist die publizistische Anerkennungsverweigerung. Sie hat seine Kompositionen nicht gedruckt. Und auf diesen Vorwurf reagiert er damit, dass ihre Kompositionsversuche seine Libido hätten absterben lassen. Da beginnt jetzt etwas, was in der Klavierspielerin eine wichtige Rolle spielen wird, die Qualifikation der Frau, wenn ich versuche, das zu abstrahieren, ist sozusagen abtörnen. Sie stellt wiederum, bitte schon einmal in der Nora, diese Lulu-Überlegung von Wedekind an, dass der Körper nicht hält. In dem Fall ist es aber nicht das Hirn oder das Geld, das hält, sondern er darum hält ewig, aber davon hätte man zwar wenig, aber der Ruhm hätte den Vorzug, dass er den Zugang zu den Körpern verschafft. In ihrem Nachruf auf Roland Barthes hat Susan Sontag, es war ein bewundernder Nachruf, aber sie hat sich den Satz nicht verkneifen können, dass er von dem sexuellen Privileg der Berühmtheit auf Körper ein wenig zu exzessiv Gebrauch gemacht hätte. Also das scheint sie hier geschrieben zu haben. Es ist nicht sicher, ob dieser Gedanke nicht auch mehr für Männer gilt, also für die sogenannten Trophy Wives. Sicherlich ist sie in diesem Theaterstück dem Feminismus ihrer Zeit relativ nahe. Auf der einen Seite mit ihrer Reflexion der Gender Roles im Kunstsystem und im Faschismus, mit ihrem Hinweis darauf, dass Männer wie zum Beispiel der Gabriele D'Annunzio mit seinem Flieger sein und Schlossbesitzer sein und Feldherr sein und Dichter sein, also das ist wirklich eine Figur, die männliche Selbstverwirklichung potenziert. Das ist eine sehr, 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 sehr klug ausgewählte Figur. Und der steht eben dafür, Männer haben ein höheres Selbstverwirklichungspotenzial im Sex, im Kunstbetrieb, im Fliegen, im Wahnsinn, im Fressen, im Regelbruch, selbst wenn sie sich dabei lächerlich machen. Sie haben Geld, sie haben Macht, sie haben die Publikationsorgane, sie verwalten das Qualitätsideal, das ist eine wichtige Frage. Und sie haben vor allem auch die Energie, sich durchzusetzen und die Rücksichtslosigkeit. Und das alles wird von einer diffusen Kombination von Natur und Gesellschaft gestützt. Die anderen Frauen, die in dem Stück vorkommen, spielen mit. Sie spielt auch mit, aber partiell. Die anderen Frauen haben kein definiertes Begehren und deswegen verwendet sie das Bild vom Loch nicht als ein vulgäres Symbol fürs weibliche Genital, sondern als ein Symbol für die weibliche Inhaltslosigkeit. Also die Clara hat einen sehr schönen, meiner Meinung nach auch sprachlich gut gelungenen Punkt wo sie sich selbst definiert und den Rest ihres Anspruchs in ihrer Ehe mit Robert definiert. Der Robert darf sie Kind nennen, aber er darf sie dieses eine Frau Kind nennen, das kommt auch aus dieser Feindesjäger-Tradition. Ja? Das ist der Peter Altenberg mit seinen Kindfrauen und das ist Karl Kraus mit seinem 13- bis 14-Jährigen, die das alles nicht so genau wissen. Also er darf sie Kind nennen, aber er darf sie nicht Kind denken. Und genau das tut der Robert. Und daraufhin verwandelt sie sich zum letzten Frauentyp. Wir haben bei Freud drei Frauen, die Mutter, die Geliebte und die Todesfrau, die Madame Lamotte. Sie verwandelt sich in die Todesfrau und erwürgt ihn. Das heißt, sie macht sich im Namen ihres Begehrens schuldig, aber die Autorin belastet sie nicht, im Gegenteil. Der Schluss ist sehr ironisch. Ich habe keine Angst vor weiblicher Radikalität, sagt sie, und erklimme jetzt ein phallisches Symbol, und das ist ein Steingarten, also ein Ort der Unfruchtbarkeit, der aber in diesem Garten des D'Annunzio sozusagen aufgerichtet ist. Ich glaube, ich habe sie teilnehmen lassen an der Verwirrung, die durch die vielen und widersprechenden Positionen aufgetaucht sind. Es ist mir auch wichtig, dass man der Autorin nicht eine falsche Eindeutigkeit unterstellt. Es ist wirklich nicht schwer, sie auf eine Schiene hier in diesem Stück festzulegen. Aber tatsächlich fährt sie in so viele divergierende Richtungen und es ist viel los auf der Bühne, es darf gelacht werden, herzlichst, sage ich Ihnen. Gleichzeitig hat sie eine weitaus eindeutigere Sache verfasst, nämlich die Klavierspielerin. Wer kennt denn das? Ich glaube, das kennen viele. Ja. Darf ich noch einmal das einschätzen, wenn Sie vielleicht... Es geht ja auch um die Prüfung. Naja... Vielleicht sollte man das im Zusammenhang mit der Prüfung, ich meine, das ist jetzt ein Vorschlag an Sie, so machen, dass Sie alle die Klavierspielerin gelesen haben. Ist das möglich? Weil, ohne da jetzt allzu viel zu tun, aber es würde mir Spaß machen, auch bei dieser Prüfung eben in einer qualifizierten Weise, die Zusammenhang steht mit dem, was ich hier gesagt habe, eine Leseerfahrung von Ihnen zu bekommen. Ne? Und wenn ich das sozusagen auf etwas Allgemeines schreibe, wird es viel beliebiger, wie wenn man davon ausgehen kann, die Klavierspielerin kennt. Gut, also ich werde das vielleicht nächstes Mal noch einmal sagen. Es war Ihr erster großer Erfolg, unwahrscheinlicher Erfolg. Das Buch ist in 37 Sprachen übersetzt, ist etwa 600.000 Mal verkauft worden. Es gibt es als Hörspiel, es gibt es als Film und es gibt sogar von einer gewissen Patricia Jünger eine Oper. Jetzt kommt ein Punkt, in dem die Autorin selbst spricht, was ich nicht überbewerten möchte, weil Interviews sind ja auch eine Kunstform und das sprechende Ich in einem Interview muss nicht unbedingt die Autorin sein. In mehreren Interviews ihrem Bachmann-Text hat sie Folgendes geschrieben. Das Tragische ist, dass die Frau ihr Begehren nicht realisieren kann. Ihr Begehren löscht sein Begehren aus. Dahinter steckt der ökonomische Mechanismus, dass der Mann das, was er haben kann, nicht haben will. Wenn die Frau einen Mann begehrt, sagt ihm sein Gefühl von Eigenwert, dass ihm etwas Besseres zustünde. Ich kann nicht sagen, dass ich Männer mag. Ich mag sie nicht, ähnlich wie die Bachmann, für die Männer ungeheuer waren. Aber ich bin sexuell auf Männer angewiesen, weil ich halt leider mit Frauen nichts haben kann. Es stützt mich in Verzweiflung, dass kreative und intellektuelle Leistung die Frau als sexuelles Wesen abwertet, Männer aber aufwertet. Mir selbst war diese Entsexualisierung schon sehr früh klar. Ich wurde von meiner Mutter zur Leistung erzogen, aber das, wofür ich gelobt wurde, hat mich in den Augen der Männer immer monströser gemacht. Denn wenn sie die Wahl haben, die Schönere zu kriegen, dann lassen sie die Klügere lieber stehen. Ich finde das toll, wie konzentriert sie mir zuhören. Ich glaube, da hat sie was getroffen. Und dennoch möchte ich für diesen ersten Teil dieses, dass der Mann das, was er haben kann, nicht haben will, das hat für mich etwas Nestreuhaftes. Für mich ist das Wesentliche, und es ist eine Erweiterung einer anderen Ich-Aussage, die von den narzisstisch Kränkenden des wegenden männlichen Blicks gesprochen hat, ist dieses, glaube ich, kulturell verankerte, sozusagen abtörnende der Frauen, die etwas leisten. Das muss nicht unbedingt die Wahl der Schöneren sein, sondern das ist möglicherweise eine Abstinenz von dem Klügeren, von der wir aber in der letzten Zeit hören, darüber habe ich schon mehrere Male gesprochen, was mir hier so wichtig erscheint im Zusammenhang mit der Jelinek, dass das eben von Frauen geteilt wird. Also diese soziobiologische Verankerung, Frauen versuchen hinauf zu heiraten. Wichtig ist es, weil damit ein Framing gegeben ist, das auch für spätere Texte gelten wird. Also, und das bis hinauf zu Neid, haben Sie schon reingeschaut in Neid? Ja? Zweiten Teil auch. Also, wo sie sagt, jetzt verliere ich die Kontrolle und jetzt wird es nur mehr privat. Das ist eben eine sehr, sehr intensive Klage, wer will schon was mit einer hochintelligenten 60-Jährigen. Und da das auch eine Aussage über Männer ist, kann man ja als Mann darüber nachdenken, wie das so ist. Ja? Und ich bin mir gar nicht so sicher, dass sie die Männer damit richtig beschreibt, sondern es scheint mir so zu sein, dass wer zurechtkommt, der kommt auch mit 60 zurecht, außer tragische Schicksalsschläge machen sich breit, und wer früher nicht zurechtkommt, kommt auch später nicht zurecht. Das ist eine ungeheure Anklage in diesem zweiten Teil von Neid gegen das Altern, gegen die angeblichen Verwüstungen, die das Altern am weiblichen Körper anrichtet. Das muss sich jeder überlegen, wie weit das übereinstimmt mit unserer heutigen Bilderwelt, die uns doch gerade diese tollen über 60-Jährigen ständig im Fernsehen präsentiert, die da so runterspringen, ja, in den Pool und weiß der Teufel was alles. Also Punkt 1 und Punkt 2 sollte man ein bisschen herumschauen, wie das mit dem Begehren in dieser Altersklasse ist, damit man dann für sich selbst bestimmen kann, ist das, was hier steht, falsch? Aus welchen Gründen ist es falsch? Ist es ironisch? Ist es wieder ein Spiel mit Klischees? In der Klavierspielerin haben wir es mit der Erika Kohut zu tun. Heinz Kohut war ein sehr berühmter Psychoanalytiker, ein bisschen ein Wiener Psychoanalytiker übrigens, der nach Amerika gegangen ist, ein bisschen Dissident gegenüber Freud. Er ist vor allem der Schöpfer einer neuen Theorie des Narzissmus. Die Erika Kohut ist also eine gescheiterte Klaviervirtuosin. Es ist interessant, dass nahezu zeitgleich zwei wichtige österreichische Romane über Klaviervirtuosen und über einen Gescheiterten entstanden sind, nämlich Der Untergeher von Thomas Bernhard, wo es die Figur des Glenn Gould gibt, der es geschafft hat, und den Wertheimer, der eben der Untergeher ist. Ja? Und Bernhard schreibt von den 1000 angehenden Klaviervirtuosen, von denen es einer schafft und die anderen 999 werden Klavierlehrer. Und wir haben also eine dieser 999. Ich finde das interessant, ich weiß es nicht, was Klavier heißt, ja? Aber diese Gleichzeitigkeit einer möglichen Metapher in einem regionalen literarischen System, die hat schon etwas für sich. Die Figur lässt verschiedene Sichtweisen zu, wie jede gute literarische Figur. Im Grund ist das Porträt einer Soziopathin, aber sie schafft ihr einen sehr multiplen Bezugsrahmen. Normalerweise werden nämlich solche Monstren in männlicher Form porträtiert. Punkt 1. Und Punkt 2, sie werden entschuldigt. Also der Vater hat sie geprügelt, die Mutter war zu schwach, sie zu unterstützen oder ähnliches. Hier ist es einfach umgekehrt. Getreu den Regeln der vaterlosen Gesellschaft von den Mitscherlichs, von Alexander Mitscherlich, ist der Vater mehr oder minder abwesend, und der Roman gehört in die Tradition der großen Mutterschelte-Romane der 80er Jahre. Also dazu gehört etwa Der Burger, Die künstliche Mutter oder Die Züchtigung von Anna Mikulcz. Dazu gehören natürlich die ungeheuer bösen Thomas Bernhard-Mütter. Und der jelinek'sche Text läuft sozusagen konträr gegen eine Feststellung, die die französische Philosophin Elisabeth Badinter getroffen hat, nämlich, dass die Mutterschelte zum Männerroman des ausgehenden 20. Jahrhunderts gehört. Vielleicht sollte ich noch den Philipp Roth Portnoys Beschwerden als eine dieser Mutterschelten mit so einem Akzent auf die jüdische Mamme nehmen. Also das ist ein Roman, der etwas tut, was normalerweise die Männerromane tun, nur ist er von einer Frau verfasst. Das ist ein psychologischer Roman, der aber gleichzeitig dieses Genre parodiert. Kunst ist Sublimierung, Familienstrukturen werden lächerlich gemacht. Es geht um die Frau als das Kastrierte und es geht um die Genesis des angeblichen weiblichen Masochismus. Noch einmal sage ich es, Elfriede Jelinek ist damals noch mit ihrer Mutter in dem kleinen Häuschen zusammen gewesen. Die Mutter hat von den Hunden bis zum Putzen, bis zur Korrespondenz, bis zum Sekretariat alles für sie erledigt. Eine Interviewte sagte Robert Meyer, Ilona Jelinek lebte für und durch ihre Tochter und die beiden hätten ein Doppelgeschöpf gebildet. Die Mutter macht überall mit. Ich glaube, ich habe Ihnen schon gesagt, mein schönstes Bild für diese Beziehung ist der berühmte Bubble Chair. Das ist also ein großer, weiter Hängefauteuil, der oben am Plafond hängt. Und solche Dinger kann man eben nicht reinschrauben in den Plafond, weil da donnert man runter ab einem bestimmten Gewicht, sondern da muss oben eine Stahlstange hingelegt werden und an zwei Stellen wird durchgebohrt und mit einer Mutter wird das fixiert. Und die Stahlstange verlief unter dem Bett der Mutter. Also wenn Sie die schönen Bilder sehen, Elfriede Jelinek in ihrem Bubble Chair schaukelnd aus den 80er Jahren, ja, dann ist das, was die Konstruktion trägt, lustigerweise das mütterliche Bett. Das heißt, Koberg-Meyer nennen das eine eingeschränkte Biografie. Ich zitiere das, ich will mich da nicht weiter einlassen, aber es geht sicherlich um die lebensvernichtende Kraft einer dominanten Mutter. Wie das gleichzeitig bei Bernhard Mikutsch etc. Entstanden ist. Jelinek hat das mehrfach umgeschrieben. Eigentlich, und das ist mir sehr wichtig, vor allem für meine Seminarhörerinnen, die dieser Masochismusspur in diesem Roman nachgehen, eigentlich wollte sie nur die Muttergeschichte erzählen. Erster Lektor hat ihr geraten, die Figur des Mannes, den Walter Klemmer auszubauen. Eine schöne Geschichte ist, dass sie ihrer Mutter ein Widmungsexemplar überreicht hat. Da ist drinnen gestanden, dennoch und trotz alledem für meine liebe Mama von ihrer Elfi, Ostern 1982. Die Mutter hat drei Dinge getan. Sie hat gemurrt, sie war stolz auf den Erfolg der Tochter und sie hat das Widmungsexemplar hergeschenkt. Das bringt heute viel im Antiquariat. Persönlich ist das in einem Tonfall einer extremen Konfrontation geschrieben. Normalerweise sind ja auch die literarischen Professoren, etwa der Professor Unrath von Heinrich Mann, es, die einer Künstlerin fröhlich verfallen sind. Hier ist es umgekehrt. Hier ist die Professorin jemand verfallen. Wichtig für den Platz in der Ordnung des Werkes ist, dass die Österreich-Problematik ausgeklammert ist. Die beiden Damen, Mutter und Tochter, sind völlig aufeinander konzentriert. Da gibt es keine Nachrichten. Es gibt einen Fernsehapparat, wo immerhin alte Ernst-Lubitsch-Filme gezeigt werden. Die Institutionen sind in Ordnung, die Schule, die so angeprangert wurde in den Ausgesperrten, funktioniert, wenn wir von einer sadistischen Lehrerin, nämlich eben unserer Erika Kuchen, absehen. Der Vater ist bereits im Irrenhaus, Jelinek hat zu Hanekes Film gesagt, über den wir extra sprechen werden, sie selbst sei in dieser Welt gewesen. Die Erika Kuhut ist Ende 30, lebt noch immer mit der Mutter zusammen, die ist klammernd, herrschsüchtig und infantilisiert ihre eben Ende 30 Jahre alt seiende Tochter, die noch immer nicht dieses Virginia Woolf'sche A Room for Myself erreicht hat. Die hat kein eigenes Zimmer, die Frau Professor Kuhn. Ja, das finde ich sehr toll. Wenn man aber nachdenkt, dann hat bisher keine der weiblichen Protagonisten dieses ja auch schon bei Virginia Woolf metaphorischen Room for Myself gehabt. Hier ist das Streben nach einem solchen zentral, man prügelt einander, man reißt einander die Haare aus, ganz antipsychoanalytisch und vor allem ganz aus dem Jetzt heraus. Es ist sehr wichtig, dass die Figuren in diesem Film, in diesem Buch keine Vergangenheit haben. Wir können uns das überlegen, wir können uns das fantasieren, aber das ist nicht notwendig. Wie bei den Ausgesperrten gibt es wieder eine fantastische Exposition. Hier geht es um Herrschaft, aber hier geht es im Unterschied zur Clara S., im Unterschied zu den Liebhaberinnen, zur Nora. Hier geht es nicht um männliche Herrschaft. Ja? Und mir ist das sehr wichtig, weil diese zentrale Frage weibliches Begehren und männliche Macht, über die Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon im Literaturhaus waren, 25 Aufsätze gefunden haben, das schaut einfach anders aus, wenn wir uns hier diese Case Study in weiblicher, mütterlicher Macht anschauen. Ja? Also, ich möchte hier keine definitive Entscheidung treffen, aber es ist doch dann eine andere Lesehaltung möglich. Nämlich, es ist die Lesehaltung möglich, dass wir sagen, sie kennt durchaus zwei verschiedene Machttypen. Ja? Und das heißt aber, wir nehmen sie heraus aus diesem Kontext dieser Fixierung auf den Geschlechterkampf, weil sie kennt eben auch noch andere Machtsphären. Ja, welche Männer kommen überhaupt vor? Ein schwacher Vater, routiniert bewundernder Direktor, Verehrer der sogenannten Virtuosin und farblos unbefriedigende Liebhaber, die sie als Vehikel des männlichen Begehrens benutzen und die sowieso entsorgt werden. Sie hat ein Begehren, das am Anfang diffus ist und im Lauf des Textes klar wird und in dem sie scheitert. Was sie bis zu der Figur des Walter Klemmer, sein Name, der lädt zu vielen Assoziationen ein, tut, dass er sie einklemmt oder dass er verklemmt ist etwa. Was sie bis zu ihm tut, sind Ablenkungen, von mir aus gescheiterte Sublimierungen. Ihr Körper, wird sie uns beschrieben, ist ein einziger Kühlschrank, in dem sich die Kunst gut hält. Das ist also auch ein Künstlerroman. Wie beim Thomas Bernhard gibt es auch eine Devianz im Sexuellen. Und wie bei der Postfeministin Camille Paglia, auf die ich mich so gerne berufe, ist das apollinische System einfach böse. Also die Welt der Kunst ist überhaupt nicht die Welt des Guten, des Schönen, des Harmonischen oder sonst etwas, sondern das ist ein eitles, kompetitives System, ein System, wo eben Leute wie der Gabriele D'Annunzio es zu etwas gebracht hat. Am Gipfel, sagt sie in ihrer lakonischen Art, herrscht Weltberühmtheit, welche allerdings von den meisten nie erreicht wird. Dort weht ein kalter Wind, der Künstler ist einsam und das sagt er auch. Der Glenn Gould bei Thomas Bernhard hat das erreicht im Untergeher, diese Frau hat das nicht erreicht, es gibt aber einen großen Unterschied, der Glenn Gould bei Bernhard hat sich gegen seine Eltern als Virtuose gewählt. Hier wählt die Mutter die Tochter als Virtuosin und hält sie übrigens vom Sport ab. Allerdings ist das ein ziemliches Doppelbein, denn auch die für die Tochter angestrebte Virtuosenkarriere hätte Autonomie bedeutet und die muss verhindert werden. Also dieses Thomas Bernhardsche, man muss weggehen, das was auch die Nora gemacht hat, dieses Ich gehe weg, das schafft die Erika Kohut nicht und das ist einfach insofern interessant, weil diese, wenn wir eine Hierarchie von Bindungen, welche sind aufbildbar, aus dem bisherigen Werk zusammenstellen, dann kann man einen Mann verlassen, wie die Nora, man kann die Kinder verlassen, aber diese Mutter klebt wie ein Kaugummi auf der Schussrolle. Ja? Die kriegt man einfach nicht los. Der Habicht Mutter und der Bussard, O-Mutter, also Großmutter, verbieten dem ihnen anvertrauten Kind das Verlassen des Horstes. In dicken Scheiben schneiden sie ihr das Leben ab. Ich bitte für Lust und für diese körperbezogenen Attacken und für dieses Zerstören, ja, bitte ich das auch vorzumerken. Also das ist nicht nur so, dass das die Männer mit den Frauen machen, dass sie in ihrem Fleisch wühlen, es zerreißen, zerfetzen, sondern die Macht macht es mit dem, der ihr unterworfen ist. Und hier ist es die mütterliche Macht gegenüber einer Tochter, die einfach nicht weggeht, die sich schön als Kind einmal wütend und sadistisch in der Straßenbahn austobt, die aber langsam zu einem gierigen und zerstörerischen Monster wird, also zu einer Täterin, das werden wir sehr genau hören, die aber gleichzeitig Opfer ist und eben von zu Hause nicht weg kann. Entgegen den sonstigen Diskursen, in denen in dieser Zeit Jugenden aufgearbeitet wurden, geht es da keineswegs um zu wenig Liebe, sondern es geht hier um ein Übermaß an einschränkender Zuwendung, von dem die Erika rauskommen wird, indem sie stiehlt, und überhaupt alle möglichen Formen eines duckmäuserischen, heimlichen Protests einnimmt, Kolleginnen denunziert, eine Opportunistin ist und darüber werden wir noch sprechen, eine ihrer Schülerinnen physisch und psychisch zerstört. Mit der Macht, zitiere ich, hält sie es stets, seit sie ihre Mutter zum ersten Mal erblickte. Das ist eine ironische Paraphrase, nicht? Weil normalerweise ist der magische Moment der, wo die Mutter das neugeborene Kind sieht. Und hier ist dieser Moment, wo dieses Kind, das ich noch überhaupt nicht wahrnehmen kann, wo dieses Kind zurückschaut, da ist es die Macht. Also wenn Sie das sozusagen Entwicklungstheorie der Psychoanalyse hineinnehmen, dann ist das die Ebene. Sie wissen, es gibt drei Mütter. Es gibt die Mutter der oralen Phase, das ist das mächtigste Wesen, dem sie je untergekommen sind. Ja? Also das ist die, die nicht nur nährt, wenn sie schreit, das ist die, die hell dunkel macht mit einem Knopfdruck und die kalt und warm macht und trocken und die sie hochhebt und alles. Und dann gibt es eben die Mutter der analen Phase, das ist die Mutter, mit der sie um den Kot einen Deal aufbauen. Dann gibt es die Mutter der ödipalen Phase, das ist eine ungeheuer überfordernde Person, von der man nicht genau weiß, was sie von einem will, die irgendetwas Seltsames vor allem in Jungen auslöst. Und als vierte Mutter könnte man noch die einschränkende Mutter der Pubertät nehmen, die aber eine Neuauflage dieser mächtigen Figur aus der oralen Phase ist. Und die bleibt sozusagen in dieser Phase stecken, entwickelt sich nicht, hat eine, Zitat, schreckliche Plumpheit im täglichen Gebrauchsleben. Also, da wird etwas ganz anderes aufgebaut als in den Liebhaberinnen. Da ist es beispielsweise nicht die gesellschaftliche Konvention, die Keuschheit verlangt, damit die Frau als Virgo am Würzzuschlager Heiratsmarkt bessere Chancen hat, sondern da ist es einfach die Mutter, die einschränkt und der es gelingt, das ihrer Tochter zu vermitteln, dass, ich zitiere, das kreatürlich-körperliche ist Erika ein Abscheu und eine ständige Behinderung auf ihrem gerade vorgezeichneten Weg. Also das ist eine Kunstillusionistin, das ist auch ein Klischee, nicht Künstlerin, kennt nur ihre Kunst und ist ansonsten eine Dame ohne Unterleib, eine arrogante, apollinische Existenz, die auf das Brillieren dressiert ist. Ansonsten ist sie eine Nachfolgerin des Rainer aus den Ausgesperrten. Auch hier gibt es das Ritual der Selbstverstümmelung mit der Rasierklinge, wie bei der Anna. Und die Autorin schickt sie auch in eine Peepshow. Zitat, in ihr rührt und regt sich weiter nichts, doch schauen muss sie trotzdem, kommt ein überraschender Nachsatz, zu ihrem eigenen Vergnügen. Sie geht auch in Vorstadtkinos, schaut sich dort Hardcore-Pornos an und verfolgt aber gleichzeitig ihre Schüler, die sich die ausgehängten Bilder von Soft-Pornos ansehen. Sie hat das also alles unter Kontrolle, auch wenn sie selbst unter der Kontrolle ihrer Mutter steht und sie voyiert sogar am Freiluftstrich im Prater, im Text, im Film ist das ein bisschen anders, und stellt dabei fest, dass beide Geschlechter immer etwas grundsätzlich Gegensätzliches wollen. Grundsätzlich Gegensätzlich. Und dann taucht eben ein Schüler auf. Und der heißt Walter Klemmer und der falsifiziert eigentlich ihr System, weil die Lehrerin erregt ihn. Ich halte es für eine wichtige Konstellation, weil hier stimuliert das gezeigte männliche Begehren das weibliche. Ja? Das ist eine Konstellation, von der ist sie später abgerückt. Ja? Also die hat sie beim D'Annunzio nicht gehabt, da hat sie das gezeigte Begehren bei ihrer Bühnenfigur natürlich lächerlich gemacht. Und das wird sie in Lust nicht haben, wo das gezeigte Begehren etwas Gewalttätiges oder weiß der Teufel was. Hier geschieht es, dass es ihr zunächst peinlich ist, dass sie aber mitgeht. Mit diesen bewundernden Blicken, die dieser junge Mann, dieser alten Jungfrau, die sich von kleinen exzentrischen Revolten, Diebstahlbesuchen und ähnlichen abgesehen, damit abgefunden hat, behaglich mit einer gefüllten Gans, mit Fernsehen und mit ihrer Mutter in einer kleinen Wohnung zu leben. Hingabe an das, was der Klemmer will, heißt ja Aufgabe des Status. Aber dieses Begehren hat eine Einschränkung. Der Mann bewundert eben eine Künstlerin. Ich habe Ihnen das, glaube ich, schon erzählt. Dieses Interview mit Charlotte Roche, ja? Wo sie ihrem männlichen Publikum sagt, ich sage Ihnen einmal etwas. Auch die Frau, die sie lieben, hat S-T-U-H-L-G-A-N-G. So hat sie das gesagt. Und hier wird das eigentlich antizipiert. Nur ist es nicht der Stuhlgang, sondern es steht beim Liebesakt, bleibt keine Frau lang grandios. Das heißt, dieses Attrahierende des Künstlerinseins und dass sie das zulässt, das ist eine wichtige weitere Facette in ihren Bildern von wie Männer zu Frauen stehen. Recht bald nehmen die Herren sich charmante Freiheiten heraus, die auch noch in Frauenfreien andeuten. Und dann wird die Autotür nicht mehr aufgehalten, und Spott wird über Ungeschicklichkeiten ausgegossen. Immer die Autotür aufhalten. Ja, wenn Sie es einmal gemacht haben, ich sage das für meine Geschlechtsgenossen, entweder gar nicht oder immer, weil sonst wird es als eine ungeheure Differenz erlebt. Das ist eine gute Beobachtung. Ja? Man spürt das, nicht? Und ich glaube, Männer haben etwas Ähnliches und das ist ganz gut, wie sie das herausarbeitet. Es ist ein bisschen paraphrasierter Freud über die allgemeine Erniedrigung des Liebeslebens, also darüber, dass es in uns eine Tendenz gibt, die Objekte unseres Begehrens zu entwerten. Das ist einer der schwärzesten Texte, die Sigmund Freud verfasst hat. Und sie fühlt sich gegen diesen Mechanismus geschützt, gegen diesen Entwertungsmechanismus, der aus Intimität und Gewohnheit entsteht. Und hat sich schon früh entschlossen, niemanden wird sie sich bis zum letzten und äußersten Rand ihres Ichs, bis zum letzten Rest in die Hand zählen. Alles behalten will sie und wenn möglich etwas dazu bekommen. Und dann will sie noch, wie manche ihrer Vorgängerinnen, hinauf. Und das ist bei einer angehenden oder wie auch immer virtuos sind, relativ schwierig. Das heißt, das körperliche Begehren oder der Moment desselben hat ein destruktives Element. Schon im Augenblick, ich zitiere, da die beiden füreinander körperlich geworden sind, haben sie gegenseitig alle menschlichen Beziehungen abgebrochen. Also da wird eine neue Ebene eingezogen. Und ich glaube, dieses zögernde Annähern macht ein bisschen verständlich, warum diese Tiermetapher für sie dann in der Raststätte beispielsweise so wesentlich wird. Also man gibt sich sozusagen auf, dieses Reich des Chtonischen, das ist ein ganz anderes als dieses Reich der normalen Kommunikation, weil erst die Wünsche machen einander wirklich real. Und in ihr tobt ein Kampf, manchmal will sie diesem Gefühl nachgeben, dann sagt sie wieder, Gefühle und Leidenschaften sind immer nur Ersatz, Surrogat für das Durchgeistigte. Das ist meisterhaft geschildert, wie die zwei einander durch Wien nachjagen. Er, der Jäger, sie ist ambivalent, sie kontrolliert ihn und weist ihn gleichzeitig ab. Es ist ein Umgang mit vielen eingebauten Komplikationen, es ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, es gibt eine potenzielle Rivalin, über die werde ich dann eher beim Film sprechen. Sie findet Auswegstrategien, er hat Ränke, Krisen bahnen sich an und gleichzeitig zeigt er schon, bevor sie einander näher kommen, seine schlechte Seite. Er verdinglicht sie, er taxiert sie, das, was er Liebe nennt, ist nicht berechnungsfrei, jede Falte, jedes Ja spricht gegen ihren Wert. Aber dann wird sie, ich zitiere, ein brennendes Papier im Ofen der Lust. Sie hat zwei Konzepte zur Verwirklichung ihres Begehrens, die beide fragwürdig sind. Aber wie? Er überfällt sie auf der Toilette. Sie masturbiert ihn äußerst schmerzhaft und kündigt seine Versklavung an. Das ist sozusagen die Rache der Frauen im Jelinek-Kosmos, wie wir ihn bisher erlebt haben. Da realisiert eine den Dessart, von dem zum Beispiel der Rainer in den Ausgesperrten noch geträumt hat. Da wird das Spiel des Ich organisiere es nach meinem Vergnügen das erste Mal zu einem weiblichen. Aber es ist ein Kampf zwischen gleichwertigen Gegnern. Der Klemmer ist nicht zu unterschätzen. Missverständnisse verfestigen sich zu Granit. Das ist ihre eine Lebensfront. Die zweite ist die der Mutter. Die Mutter missbilligt das. Der Kampf zwischen der Tochter und ihr um die Autonomie ist wirklich großartig beschrieben und einfach auch sehr lustig. Lustig ist auch, wie sich dieses auf sehr verschiedene Weise begehrende Paar ganz einfach in dem einen Zimmer einsperrt und damit jeder Herr des anderen ist. Und dann kommt das zweite Konzept und die Umkehr. Er soll frei sein, sie aber durchaus in Fesseln. Doch ihre Fesseln bestimmt Erika selbst. Also das ist diese Macht des Masochisten, das war ja auch ihr Interesse in Nora, nur eine Frau beansprucht das hier. Dieses Ich erfülle dein Begehren nicht. Er soll sie bewegungsunfähig machen, aber das soll zu ihren Bedingungen geschehen. Der kommen tolle Accessoires vor, die sie schon lange vorher gekauft hat. Das sagt sehr viel über ihr Fantasieleben. Und das ist einfach etwas Neues, eine sozusagen feministisch angehauchte, aber konträr feministische Theorie der weiblichen Befreiung. Hat er denn recht verstanden, dass dadurch, dass er ihr Herr wird, er niemals ihr Herr werden kann? Am Stammtisch würde man sagen, das ist eine sehr verkopfte Lösung, die sie da gefunden hat. Ja? Aber so am Papier arbeitet es. Sie ist einerseits seine Untertanin, aber dadurch, dass sie das selbst bestimmt, kriegt er sie nie. Ja, und damit ist sie wiederum geschützt. Das ist natürlich klar, dass es keine Penetration geben wird. Von Vergewaltigung soll nur gesprochen werden oder höchstens oral. Wenn man sich das durchliest, was sie ihm da vorschlägt, und wenn man das Sexuelle rauslässt, dann fällt einem hauptsächlich auf, mir zumindest, dass diese Frau ungeheuer viel an Zuwendung verlangt. Also sie will von Freitagabend bis Sonntagabend gefesselt sein und das soll alle paar Stunden kontrolliert werden von dem Fessler. Das heißt, das ist ein ganzes Wochenende mit der, an dem man aber einerseits rohsprachlich formuliert zu nichts kommt und gleichzeitig aber beschäftigt ist. Das ist ein interessantes Doublebind. Er soll damit gewissermaßen auch ihre Mutter quälen. Es erhebt sich die Frage, ist der Brief ernst? Oder will sie beispielsweise nur einfach konventionell geküsst werden? Schöne Formulierung. Die Liebe in der österreichischen Norm tätigen. Es kann eine dieser opernhaften Täuschungen sein, wie sie bei Jelinek später sehr sichtbar vorkommen. Ihr Begehren, will sie einen Mann, der sie so behandelt, oder will sie vielleicht einen, der dieses Angebot in Anführungszeichen aus Liebe zurückweist, ist offen, sie weiß das selbst auch nicht und er hat nicht den Instinkt, das zu ignorieren. Da bekommen die Männer kräftig ihr Fett ab in seiner Indolenz, mit der er auf diesen Vorschlag reagiert. Er spürt nichts in sich. Es graust ihn vor ihr. Solch einen Vorschlag wagt sie zu machen. Und dann geht er. Und dann kommt diese berühmte Szene der in Anführungszeichen Vergewaltigung der Mutter, also parasexueller steht im Text, beziehungsweise kryptosexueller Attacken gegen die Frau Mama. Und dann passiert es auf einmal, dass der Brief mit den Anweisungen, was er mit ihr tun soll, für den Walter Klemmer einen Versuchungscharakter hat. Er revidiert, denkt sich auf einmal, er muss jetzt und kann daher nicht, dreht durch im Stadtpark, geht zu ihr, verprügelt sie und die Mutter. Sie will einen normalen Geschlechtsverkehr nach der österreichischen Norm, endlich will er das auch. Das Ergebnis ist frustrierend, sie will ihn daraufhin attackieren und verletzt sich stattdessen am Ende selbst. Und dort verlassen wir sie, Nächstes Mal werden wir das noch kurz versuchen einzuordnen und über den Film sprechen. Jetzt ist noch die Frage, gibt es eine Frage zu der Klavierspielerin oder zu der Clara S., zu den zwei Klavierspielern? Wenn die Tür aufgeht und dann kommt die 3 Minuten nicht. Weil sie doch ein kleines Schuldgefühl über ihren Schockismus hat. Extrem zum Tag. Und sie macht das auch so vor ihrer Mutter. Sie schmuggelt das rein. Nur ist es im Roman ein bisschen unpräzise. Im Film haben wir eine ungeheure Information. Ich müsste jetzt nachschauen in meinen Notizen, nämlich was das Zeug kostet, was sie kaufen. Ich glaube, es sind 7.000 Schilling oder so. Ja? Und die beiden Damen wollen gemeinsam eine Eigentumswohnung kaufen, was so ziemlich ein Familienrat ist. Und bei den damaligen Preisen von Eigentumswohnungen über 13.000 Schilling pro Quadratmeter ist das ein halber Quadratmeter, wenn man so ein Gleich kauft. Ja? Also da ist das Band ein Symbol, das ist ein Vollklatsch, ein Raushauen, Geld raushauen, aber das kommt im Film stärker. Der Haneke hat das präzisiert, indem er die Mutter, glaube ich, den Kaufpreis sehen lässt. Ja. Gut, also stört ja das Gewand. Also mit dem Gewand geschieht es ja viel, aber das möchte ich lieber beim Film annehmen. Gut, dann wünsche ich mal.